Der Klimadialog, ein Podcast von Klimaaktiv. Wir sprechen mit Menschen, die Mut machen, die anpacken und vorangehen. Der Klimadialog mit Anna Burger. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich gehe davon aus, dass jeder und jede von Ihnen heute einen persönlichen Bezug zu unserem Thema hat. Ob Sie nun in einer Großstadt wie Wien leben, in einem kleinen Dorf am Land oder in einer Kleinstadt. Die allermeisten von uns leben in bestimmten Vierteln, Nachbarschaften, Siedlungen und Quartieren. Und wie diese gestaltet sind, hat einen enormen Einfluss auf unseren Alltag. Gleichzeitig sind dies Orte, in denen Klimaschutz konkret wird. Stadtplanung, Energieversorgung und Mobilität laufen zusammen und die größten Fragen unserer Zeit werden im Kleinen ausdiskutiert und Lösungen werden konkret umgesetzt. Wie das gelingt, möchte ich mit meinem heutigen Gast besprechen. Ich begrüße herzlich Oskar Meyer am Tinkhof. Er ist Mitarbeiter des Salzburger Instituts für Raumordnung und Wohnen und dort für Siedlungen und Quartiere zuständig. Oskar, starten wir direkt rein. Was macht denn eine gute Siedlung aus?
Ja, erstmal danke für die Einladung zu dem sehr spannenden Thema. Wie du sagst, eine lebenswerte und klimafitte Siedlung macht sehr viel aus. Und am ehesten merkt man es im Alltag, wenn man sieht, dass der tägliche Weg in die Arbeit funktioniert, dass man am Wochenende schön und zufrieden zu Hause bleiben kann und nicht mit dem Auto irgendwo hinfahren muss. Das macht eine lebenswerte und klimafitte Siedlung aus. Wir haben dazu auch einen passenden Kriterienkatalog, um schon im Vorfeld darauf schauen zu können, dass bei der Planung all diese Themen, die zukünftig wichtig sind, jetzt schon berücksichtigt werden, weil in der Planung kann man noch korrigierend eingreifen, um dann ein schönes Leben zu haben.
Jetzt hast du schon den Kriterienkatalog angesprochen, da würde ich gleich gern einhaken und zwar stellt ja Klimaaktiv ein Gebäude- und einen Siedlungsstandard zur Verfügung. Kannst du da noch mal ein bisschen genauer erklären, was das ist, was die Vorteile sind?
Gerne. Also den Klimaaktiv-Siedlungsstandard, den gibt es jetzt seit 2021. Wir haben uns da an den E5-Kriterienkatalog angelehnt. Der E5-Kriterienkatalog ist ein Kriterienset für Gemeinden und Städte, die auf Basis von dem ihre Gemeinde klimafit machen können und sozusagen auch die Bürger aktivieren können, in dem Themenfeld aktiv zu werden. Wir haben von dem viel gelernt, haben das dann auf die untere Ebene gelegt, auf die Siedlungsebene und bauen da auch auf den Gebäudestandard auf, den es jetzt mittlerweile schon 20 Jahre, glaube ich, gibt in der Klimaaktivwelt. Und er ist sozusagen eine Orientierungshilfe für alle Planenden. Und bei den Planenden denke ich jetzt vorwiegend an die Projektentwickler, die solche großen Immobilienprojekte hochziehen, aber gleichzeitig an die Gemeinden, die bei der Siedlungs- und Quartiersentwicklung einen wesentlichen Beitrag leisten können.
Da frage ich jetzt mal ganz provokant. Also es gibt einen Gebäudestandard und einen Siedlungsstandard. Sind denn Siedlungen nicht einfach Anhäufungen von Gebäuden? Warum braucht man da zwei Standards?
Ja, gute Frage. Du hast schon recht, mit den Gebäuden kann man schon sehr viel machen, wenn man die hocheffizient, auch sehr von den Grundrissen her flexibel gestaltet, aber es fehlt noch was, nämlich die Räume dazwischen. Und die Räume dazwischen sind das Entscheidende, dass aus einzelnen Gebäuden eine lebenswerte Siedlung entsteht, weil eben diese Räume, die gehören uns allen. Also die Wohnung, in der wir wohnen, die mieten wir, die gehört uns. Aber die Räume dazwischen sind so halb öffentliche Räume, die der Gemeinschaft gehören. Und die werden deshalb in der Regel auch gemeinsam mit der Gemeinde entwickelt. Die werden auch gemeinsam finanziert dann in der Bewirtschaftung, weil man sie dann auch gemeinsam nutzen möchte. Und das ist sozusagen jetzt dieser gemeinschaftliche Gedanke von den Siedlungen, dass aus vielen, vielen einzelnen Individuen, Wohnungen was Großes Ganzes wird, nämlich eine Gesellschaft, die auf sich schaut, die sozusagen auch das Klima versucht in die Richtung oder so, da muss ich jetzt mit der Formulierung kämpfen, die versucht mit dem Klimawandel umzugehen, der auch versucht, das Klima zu schützen, soweit es möglich ist und dann auch einen sozialen Mehrwert aus dem Ganzen zieht, weil man eben nicht isoliert in der Wohnung wohnt, sondern wirklich auch diese halböffentlichen Räume nutzt für Austausch, für Gemeinsamkeiten.
Da kann ich vielleicht schon ein bisschen vorgreifen und sagen, wir werden heute über Gebäude reden, aber eben auch über diese Zwischenräume. Aber erstmal möchte ich noch darüber reden, dass du klimaaktiv Kompetenzpartner bist. Vielleicht kannst du uns ein bisschen einen Einblick in eure Arbeitsweise geben. Also wie geht ihr dann an Projekte ran?
Ja, im Idealfall werden wir in einer sehr frühen Phase zu solchen Projekten dazugeholt. Vor allem, wenn die Gemeinde jetzt das räumliche Entwicklungskonzept aufstellt, also wo man überlegt in der Gemeinde, wo wollen wir wachsen, wo wollen wir nachverdichten, weil wir können dann schon bei der Standortwahl helfen. Wir können sagen, okay, da wird es wahrscheinlich einfacher gehen, günstiger gehen, da wollen Menschen auch wohnen. Und wenn man dann gemeinsam mit den Projektentwicklern Projekte entwickelt, geht es darum, dass man möglichst zukunftsfähig das Ganze angeht. Dass man nicht nur überlegt, was ist die derzeitige Bauordnung oder der Rechtsrahmen, sondern auch, wie wollen Menschen zukünftig wohnen, was braucht es dazu, wie verändern sich auch die Rahmenbedingungen, vor allem auch, es soll das Ganze auch sehr kostenstabil sein. Also, dass man dann auf Energieträger setzt, die preisstabil sind, die man im Inland halten kann und vor allem auch beim Standort drauf schaut, dass der mobilitätsmäßig gut erreichbar ist. Also dass man kurze Wege hat in den Ortskern, in die nächste Stadt, um auch sozusagen Wege zu verkürzen und einfach dort zu leben, wo man auch wohnt und keine klassischen Schlafsiedlungen entwickelt.
Du hast vorhin schon das große Thema Klimaschutz auch erwähnt. Kannst du vielleicht kurz auch ein bisschen zusammenfassen, warum Klimaschutz auch in unseren Siedlungen wichtig ist mitzudenken?
Wir haben die zwei Aspekte. Das eine ist die Klimawandelanpassung. Wir können mittlerweile schon sehr gut voraussagen, wie sich das Klima entwickeln wird, wo es wahrscheinlich auch zukünftig eher einen Hitzestress geben wird, wo auch Gefahrenzonen sind. Und dass man möglichst diese Gebiete vermeidet oder wenn man schon dort bauen möchte oder muss, möglichst Klimawandelanpassungen mit einplant. Das zweite ist der Klimaschutz, wo man versucht, mit möglichst hocheffizienten Gebäuden den Energieverbrauch zu reduzieren, dass man auch möglichst viel Erneuerbare vor Ort erzeugt. Wie vorher erwähnt, das Thema Preisstabilität, dass man möglichst schaut, möglichst Energie vor Ort zu erzeugen und zu nutzen. Dass man auch die Übertragungsnetze nicht so sehr überlastet und last but not least ist natürlich die Mobilität, dass man möglichst viele Wege auch zu Fuß gehen kann, mit dem Rad machen kann und auch interessante Mobilitätskonzepte in die Umsetzung bringt, mit denen man dann klug unterwegs ist.
Was ich mich gefragt habe, diese ganzen Maßnahmen, können wir die nur für neue Viertel und neue Siedlungen anwenden oder gibt es da auch einen Spielraum für schon bestehende Gebäude und bestehende Siedlungen?
Wir haben in den letzten Jahren vorwiegend Neubauprojekte umgesetzt, weil es einfach viel leichter ist. Also vor allem bei der Entwicklung vom Standard haben wir dort viel gelernt, welche Kriterien funktionieren, was sind Herausforderungen dann bei der Planung, bei der Umsetzung. Aber die große Herausforderung wird sein, auch in Bestandssiedlungen Maßnahmen umzusetzen. Und dort sehen wir die größte Herausforderung, wirklich Projekte zu starten. Weil wir wissen, dass wir Gebäude für 30, 40, 50 Jahre errichten können. Also da haben wir mittlerweile jahrzehntelange Erfahrung. Aber wie gehen wir dann damit um, wenn wir die Gebäude umbauen wollen oder müssen? Auch nur als Schlagwort, das Thema Barrierefreiheit trifft uns natürlich dort. Und wenn man schon mal vor Ort ist, dann kann man auch gleich größer denken. Dann kann man auch gleichzeitig das Ganze nachverdichten. Man kann eben den öffentlichen Freiraum aufwerten. Man kann neue Mobilitätslösungen implementieren, dann wird das Projekt richtig groß. Aber richtig herausfordernd, weil ja schon Menschen dort wohnen, die sich wohlfühlen und die muss man dann kurzfristig umsiedeln, so wie man das natürlich auch im Naturschutz kennt. Und dass die dann wieder zurückkommen, ist so eine 50-50-Chance, weil manchmal verändert sich im Leben was. Für manche passt gerade das sehr gut, dass sie sozusagen jetzt umziehen dürfen in eine andere Wohngegend. Aber für andere ist es natürlich Herausforderungen, die in einem Alltag verankert sind mit Kindern oder Arbeit, wo man dann vielleicht längere Wege hat, kürzere Zeit, die man dann in der Siedlung verbringen kann. Das sind die Herausforderungen, die man dann im Bestand hat.
Bleiben wir mal noch kurz bei diesen öffentlichen Räumen. Viele Gemeinden haben ja die Problematik, dass es eine sehr hohe Nachfrage nach leistbarem Wohnraum gibt. Gleichzeitig haben wir jetzt schon darüber geredet, es gibt Klimaziele, es gibt notwendige Anpassungen. Siehst du da eine große Herausforderung, einerseits leistbaren Wohnraum zur Verfügung zu stellen und dann aber eben auch noch Klimaschutz mitzudenken?
Herausforderung und Lösung gleichzeitig, weil leistbarer Wohnraum und Klimaschutz verfolgen ja beide dasselbe Ziel, nämlich dass man jetzt die richtigen Investitionen trifft, um langfristige Kostenstabilität zu haben. Das trifft beide Themen, weil nur weil ich jetzt günstig baue, heißt das noch lange nicht, dass ich dann leistbar wohne, weil natürlich mit den ganzen Folgekosten komme ich dann auch in das Thema rein Richtung Energiearmut. Und für verschiedene soziale Gruppen ist es dann herausfordernd, auch den Lebensalltag zu bestreiten, weil sie dann auf das Auto angewiesen sind, weil sie dann die hohe Stromrechnung haben. Und dem muss man vorbauen, indem man einfach jetzt auch trotz der Budgetknappheit die richtigen Maßnahmen setzt und dass man auch überlegt, welche Maßnahmen kann man teilen. Also wirklich auch überlegen, brauche ich jetzt noch dieses extra Zimmer oder gibt es in meiner Wohnanlage, in meiner Siedlung einen Raum, den ich bei Bedarf mieten kann. Also ich denke jetzt klassisch an ein Gästeapartment, an den Gemeinschaftsraum für die Kinderparty. Da gibt es viele Möglichkeiten, Kosten oder Räume zu teilen.
Wir hatten es jetzt schon angeschnitten. Ich würde aber gerne noch mal genauer darauf eingehen. Mit voranschreitendem Klimawandel werden die Temperaturen steigen. Vor allem eben in dicht besiedelten Gebieten wird das eine große Rolle spielen, weil es zu einer Aufhitzung in den Gebieten kommt. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, dem ein bisschen entgegenzuwirken. Kannst du uns da vielleicht ein paar Optionen nennen, wie man gegen diese Hitze vorgehen kann?
Schritt 1, gut planen. Da gibt es mittlerweile sehr gute Tools, die eben schon zeigen können, wo wird es wie heiß, wie kann man mit baulichen Maßnahmen dem entgegenwirken, sei es, dass man an der richtigen Stelle die richtigen Fenster platziert, die dann mit einem außenliegenden Verschattungssystem ausstattet. Das sind die kostengünstigsten Maßnahmen. Natürlich, die Bäume haben auch einen sehr großen Einfluss. Die ganze Vegetation, die ich um mein Gebäude herum verbaue, macht einen riesengroßen Unterschied, sei es auf der Dachterrasse oder eben den Garten, den man dann natürlich auch dementsprechend klimafit gestalten kann. Da gibt es eben, wie gesagt, viele, viele Möglichkeiten, viele, viele Planungstools. Man muss sie nur nutzen und natürlich auch finanzieren, weil das kennen wir auch aus vielen unseren Projekten, dass am Ende das Geld ausgeht und dann wird es nur der mickrige kleine Baum und nicht der schon angewachsene. Das ist dann immer ein bisschen schade, aber es wird dann hoffentlich noch rechtzeitig fertig, dass man dann auch, wenn dann wirklich die großen Hitzewellen kommen, man dann geschützt ist.
Ja, danke für den Einblick. Gehen wir jetzt mal ein bisschen tiefer noch in das Thema Gebäude. Was würdest du sagen oder kannst du uns beschreiben, wie sieht denn ein klimaaktiv Goldstandard zertifiziertes Gebäude aus?
Ja, nicht außerirdisch. Also ich denke, man darf sich da jetzt nichts Außergewöhnliches vorstellen. Ich denke, es ist ein guter Baustandard, der halt noch das ein oder andere Asset hat, das man in der Planung mitbedacht hat. Ansonsten fordert uns die europäische Gebäuderichtlinie jetzt mittlerweile schon, dass wir vom thermischen Gebäudestandard sehr, sehr niedrige Werte erreichen müssen. Ab 2030 zum Beispiel sind es dann fast schon unter 20 Kilowattstunden pro Quadratmeter. Und ja, für die Technikfreaks unter den Hörerinnen. Und ansonsten wird natürlich viel an Energie am Dach erzeugt werden. Das ist sozusagen jetzt der klassische Weg, aber gleichzeitig auch viel Energie im Haus direkt genutzt. Also über die Energieflexibilität der Gebäude kann man Energie wirklich auch vor Ort speichern und zu Zeiten, wo sozusagen auch im Netz weniger Strom ist, den wieder rausschicken. Gleichzeitig sind es dann auch Baukonstruktionen, die aus nachwachsenden Rohstoffen bestehen und dann auch wieder rückbaufähig sind. Also wir denken mittlerweile in Zyklen und sagen auch ein Gebäude, wenn es errichtet wird, wird es in einigen Jahrzehnten, wenn es dann wieder umgebaut wird oder nachverdichtet wird, auch wieder an anderer Stelle wieder errichtbar ist oder mit Ergänzungen dann gut auskommt und einfach auch mitwächst. Also das ist ein lebender Organismus, der sich an die Lebensbedürfnisse der Bewohnerinnen anpassen kann.
Da hake ich gleich ein. Würdest du sagen, es gibt einen Widerspruch zwischen Komfort und klimaschonendem Bau? Also kommt sich das manchmal in die Quere?
Auch nicht. Also Klimaschutz ist kein Verzicht. Klimaschutz ist einfach die richtige Planung. Und natürlich, Komfort, wissen wir, ist ein Parameter, der sehr individuell ist. Man kann es deshalb nicht immer pauschal beantworten und auch nicht planen, dass für alle passt. Es wird immer eine Reibung geben, dass manchen ist es zu heiß, Manchen ist es zu kalt, manchen ist die Wohnung zu klein, manchen zu groß vielleicht auch. Und da geht es halt immer um den Dialog. Also dass man wirklich auch nachfragt, für wen baue ich jetzt? Baue ich eher für ältere Personen, für jüngere Personen? Du hast vorher auch schon erwähnt, gibt es irgendwelche gesundheitlichen Themen, die man berücksichtigen muss? Dann kann man da, glaube ich, sehr gezielt für die Zielgruppe planen und dann auch eine hohe Zufriedenheit herstellen. Also auch immer ein bisschen überlegen, für wen plane ich das Ganze, weil wir sind schon in der Technikwelt sehr technikaffin und überlegen sich, wo kann ich noch welches Gerät einbauen, wie muss ich das dann regeln, damit es bestmöglich funktioniert, wie viel kostet das, aber die Frage ist immer, für wen. Und das ist immer ein bisschen herausfordernd im Neubau, weil man dort die zukünftigen Bewohnerinnen oft ja noch nicht kennt. Aber im Bestand kann man es sehr konkret machen, da kann man auch die Leute befragen. Auch da vielleicht die Ermutigung an alle, einfach mal fragen, ja, was wollt ihr denn, wie wollt ihr wohnen, was braucht ihr dafür?
Ja, weil du das jetzt auch schon angesprochen hast und das Stichwort Dialog gefallen ist. Ich kann mir vorstellen, dass generell das Thema Kommunikation ein ganz großes Thema ist. Das sind ja sehr viele Interessen, sehr viele Bedürfnisse, die unter einen Schirm irgendwie passen müssen. Kannst du uns da ein bisschen einen Einblick geben, was deine Erfahrungen sind? Vielleicht hast du auch Tipps.
Die vorher erwähnte Rolle der Kompetenzpartnerinnen, die wir wahrnehmen, ist genau dieses Bindeglied zwischen der Gemeinde und den Projektentwicklern, die ja oft sehr eigene Interessen haben. Projektentwickler kann man sich vorstellen, in der Regel möglichst kostengünstig bauen, möglichst teuer verkaufen. Logisch ist da eine Dienstleistung, die man dann am Markt anbietet. Und auf der anderen Seite ist es die Gemeinde, die natürlich versucht, möglichst für ihre Bewohnerinnen, für ihre Bürgerinnen Wohnorte zu schaffen, Arbeitsplätze zu schaffen, die auch einen Mehrwert generieren für die Gemeinde. Und diese Interessen unter einen Hut zu bringen, ist da riesengroße Herausforderungen. Und ohne Begleitung, ohne uns Kompetenzpartnerinnen, wird es dann halt oft sehr schnell eine Lose-Lose-Situation für beide Parteien, weil man einfach gewisse Dinge nicht bespricht, weil man Dinge nicht berücksichtigt und dann oft Wohnsiedlungen entstehen, die keinen Mehrwert generieren, weil man vergessen hat, irgendwie den Bäcker im Erdgeschoss noch mitzudenken, der nebenan ist und ein bisschen größere Verkaufsfläche bräuchte. Oder auch klassisch, was wir kennen, Kindergartenplätze, die rar sind und die man sehr kostengünstig in einer Wohnsiedlung unterbringen könnte. Und durchs Reden kommen die Leute zusammen, das ist bei uns auch immer so. Und diesen Dialog, den versuchen wir zu fördern, auch mit den Bürgerinnen, die dann auch dort wohnen sollen oder die auch betroffen sind, weil sie Anrainerinnen sind. Das gestaltet sich aber in der Praxis oft etwas schwieriger, weil natürlich in einer sehr frühen Phase man natürlich nicht alle Informationen preisgeben kann zum Projekt, wenn man noch in einer frühen Entwicklungsphase ist. Deswegen, das ist auch die hohe Kunst, wann beteilige ich wen wie.
Ich würde jetzt gern auf einen großen anderen Themenkomplex noch zu sprechen kommen, den du auch schon erwähnt hattest, und zwar ist das das Thema Mobilität. Welche Fragen kommen denn bei der Planung für euch auf? Welche Herausforderungen gibt es? Kannst du uns da einen Einblick in euren Alltag geben?
Ja, da arbeiten wir sehr stark auch mit Klimaaktiv Mobil zusammen, die da auch den Zugang haben zu den Förderungen, weil das natürlich immer das große Thema ist. Wir haben da eine große Infrastruktur, die wir herstellen müssen als Gemeinde oder als Bauträger, sei es eben, dass Straßen dazu gebaut werden müssen oder Fahrradwege verlegt werden müssen oder eben klassisch der BKW-Stellplatzschlüssel. Und wenn die Diskussionen starten, dann wissen wir, wir sind schon viel zu weit in der Diskussion. Weil die erste Frage ist ja mal, was für einen Standort habe ich? Ist er öffentlich angebunden? Und brauchen die Bewohnerinnen überhaupt ein Auto? Oder kommen die auch gut mit einem Fahrrad in die Stadt, weil wir in einer Gemeinde sind, wo wirklich das Fahrradweg gut ausgebaut ist? Und dann wäre es wichtig, dass man wirklich auch überlegt, wo kann ich die Fahrradabstellplätze in einer ausreichenden Anzahl und Qualität hinstellen, damit es auch genutzt wird. Weil ich glaube, jeder kann oder wohnt irgendwo, wo er wahrscheinlich durch 2, 3 Brandschutztüren durch muss. Das ist sehr unattraktiv für den täglichen Weg in die Arbeit oder zum Einkaufen. Aber wenn die wirklich beim Eingang sind, überdacht, dann ist das, macht es eine Freude, mit dem Rad irgendwo hinzufahren oder auch mal zu Fuß zu gehen. Und wenn es mal wirklich längere Wege sind, dann versuchen wir auch alternative Mobilitätskonzepte in die Umsetzung zu bringen. Funktioniert auch sehr gut. Sind da die ganzen Kinderkrankheiten mittlerweile ausgemerzt und da gibt es jetzt viel Erfahrung, was funktioniert, wie es funktioniert. Und auch da ermutigen wir wieder gerne, einfach mal mit anderen Projektentwicklern gemein zu reden, wie es den Bienen funktioniert und was so Erfolgsfaktoren sind.
Alternative Mobilitätskonzepte, da meinst du Elektroautos, Elektroroller oder?
Auch, also wir reden vorwiegend von so Mobility Points, wo man dann wieder bedarfsgerecht die Geräte zur Verfügung stellt, die gebraucht werden, sei es Lastenfahrräder, E-Bikes oder Carsharing. Da gibt es zig Möglichkeiten, um mobil zu sein, um die Mobilität auch für kürzere Wege sehr angenehm zu machen. Und wie schon erwähnt, das Ganze funktioniert ja nur gemeinschaftlich. Und da kann man bei der Siedlungs- und Quartiersentwicklung wirklich attraktive Packages schnüren. Auch vielleicht ein kleiner Fun-Fact am Rande. Wir haben auch bei einem Projekt erst so einen Mobility Point eingerichtet und der wird mittlerweile zu 40% von den Anrainern genutzt. Auch obwohl die nicht die vergünstigsten Konditionen haben, war das jetzt gerade für die der Punkt, umzusteigen und zu sagen, okay, jetzt mache ich den Weg mit dem Elektroauto oder mit dem Lastenfahrrad, weil ich habe es direkt vor der Haustür stehen, warum soll ich es nicht nutzen?
Widmet ihr euch dann eigentlich auch dem Thema öffentliche Verkehrsmittel, also öffentlicher Nahverkehr, oder ist das nicht in eurem Bereich?
Ja, ist schon in unserem Bereich. Also wir haben eine klare Empfehlung auch im Katalog drinnen, dass die ÖV-Güteklasse mindestens Kategorie F entsprechen soll. Also vor allem für die Gebiete im ländlichen Raum brauchen wir einfach andere Lösungen, die wir jetzt im Katalog nicht direkt anbieten können. Wir bewerten natürlich dann das Ganze drumherum, aber ohne ÖV-Anbindung wird es schwierig. Von dem her, wir bewerten das mit und auch da vielleicht wieder ein Beispiel aus der Praxis. Wir haben auch einige Projekte, wo mittlerweile die Anzeige von den Öffis direkt auch im Stiegenhaus als Live-Einschaltung zu sehen ist. Also man kann dann, wenn man mit dem Lift runterfährt, sehen, wann fährt der nächste Bus. Das ist mittlerweile alles zusammengeschalten mit den Verkehrsbetrieben und man kann sich dann überlegen, okay, dann kann ich schnell noch beim Bäcker was einkaufen oder ich muss mich beeilen, weil der Zug kommt gleich.
Ja, ich habe zum Beispiel auch oft gehört, dass es auch also wenn es jetzt darum geht, Menschen zu motivieren, auch zu Fuß zu gehen vielleicht und nicht immer sofort das Auto zu nehmen, dass in manchen Gemeinden tatsächlich irgendwie die Gehwege mittendrin aufhören. Also ich kann mir vorstellen, dass das auch eine Rolle spielt, oder? Also wirklich die Wege, die Straßen, wie die gestaltet sind.
Absolut. Es gibt Vorschriften, es gibt Normen, an die halten sich auch alle, da gibt's nichts. Aber es sind halt oft so praxisferne Richtlinien, weil man, wie du richtigerweise erkannt hast, oft dann an der Baugrenze aufhört. Das sehen wir halt auch in der klassischen Quartiersentwicklung, dass man sagt, okay, ich habe jetzt einen Bauplatz, der ist gewidmet, dort kann und muss ich mich als Bauträger bewegen. Dort bin ich auch verpflichtet, gewisse Dinge zu finanzieren, aber ab dann gibt es oft keine Zuständigkeiten mehr. Und die Zuständigkeit lege dann bei der Gemeinde, die dann auch diesen Gehweg weiterführt, sich auch übergeordnetes Verkehrskonzept überlegt Richtung Gehweg, Fußweg, Unterführungen, Zebrastreifen und dergleichen, aber wo man dann natürlich auch ein Geld in die Hand nehmen muss, um das Ganze zu vernetzen, zu verweben, damit sozusagen auch da die Schnittstellen zu anderen Siedlungen gut funktionieren und dass ein durchgängiges Wegenetz dann wird.
Kommen wir jetzt zum Schluss noch mal kurz zu sprechen auf das Thema Energieversorgung. Welche Bereiche haben wir denn da? Also einerseits die Gebäude, du hast schon PV-Anlagen auf dem Dach ein bisschen angesprochen. Da würde mich einerseits interessieren, ob vielleicht die Gemeinde, also jetzt außerhalb der Gebäude, oder ob quasi auch in diesem öffentlichen Raum zwischen den Gebäuden was getan werden kann für die Energieversorgung und vielleicht auch, wie es mit Bestand aussieht. Also nicht auf jedem Dach kann man jetzt wahrscheinlich eine PV-Anlage machen. Wo sind denn da die Handlungsspielräume?
Die Handlungsspielräume, die macht man sich im Zuge der Energieraumplanung aus. Gemeinden springen immer mehr auf diesen Zug auf, so wie die Siedlungs- und Quartiersentwicklung, flächig über das gesamte Gemeindegebiet zu denken, auch die Energieversorgung flächig über das gesamte Gemeindegebiet zu überlegen und sich einerseits bei der Wärme zu überlegen, wo kann ich Wärme erzeugen, wie kann ich es verteilen um möglichst dezentrale Anlagen zu vermeiden, die dann oft ineffizient sind und natürlich immer von einzelnen Organisationen betrieben werden müssen. Und so hat man halt eine große Infrastruktur für alle gemeinsam. Beim Strom sind wir etwas flexibler, auch mit den Energiegemeinschaften, wo man auch da sehr viel machen kann, dass man auch übers Baugrundstück hinaus Energie teilt, Energie bezieht und wo wir auch einen Standard anbieten, der sich Plus-Energie-Standard nennt, dass man auch das irgendwo berücksichtigt, unter den gegebenen Rahmenbedingungen möglichst viel Energie vor Ort zu erzeugen. Da haben wir dann auch einige technische Planungstools, die dann helfen, die Energieströme zu maximieren auf Stundenbasis, dass man möglichst viel Energie vor Ort erzeugt und verbraucht, aber gleichzeitig auch speichert und dann die überschüssige Netz wieder ins Netz hinausspielt. Und ansonsten neben dem klassischen Themen Wärme und Strom ist bei uns bei der Versorgung auch noch das Thema Abfall und Trinkwasser essentiell. Das sind diese zwei großen Infrastrukturen der Gemeinde, die von der Gemeinde bereitgestellt werden, aber wo es natürlich auch ein großes Optimierungspotenzial geht, sei es, dass ich meine Mülltonne mit intelligenten Sensoren ausstatte, damit ich weiß, wann ist der Mülltonne jetzt wirklich voll. Da gibt es dann intelligente Müllautos, die dann auch nach Gewicht abrechnen, auch da wieder ein Kostensenkungsfaktor. Und bis dahingehend, dass man auch irgendwie Sensibilisierungskampagnen gemeinsam mit dem Bauträger fortmachen kann, Müll zu sparen, richtig zu sortieren und dann auch den lokalen Wirtschaftshof zu entlasten. Einfach weil die Bewohnerinnen wissen, wie man mit dem Thema umgeht. Und anmerken möchte ich noch das Thema Trinkwasser, weil Wasser ist ein Produkt, das man nicht herstellen kann. Das wird auch immer knapper. Von dem auch da die Empfehlung, sparsam mit Wasser umzugehen, wassersparende Armaturen zu verbauen und auch da dieses Gut zu schützen, weil vielleicht noch eine kleine Ergänzung zu vorher, auch Wasser natürlich für das Thema Klimawandelanpassung essentiell ist. Einerseits, weil man damit auch die Umgebung kühlen kann, also wenn man es schafft, einen schönen Bachlauf oder einen kleinen Teich in die Wohnsiedlung zu integrieren, super. Aber natürlich hat Wasser auch punktuell, wenn es dann wirklich auf den Asphalt knallt, riesige Gewalt und kann natürlich auch zu großen Muren führen, die dann auch in diesen klassischen roten Zonen keinen Wohnraum ermöglichen.
Sowas wie die Müllentsorgung und auch das Thema Trinkwasser, das sind, glaube ich, Themen, die oft auch ein bisschen untergehen oder man gar nicht so auf dem Schirm hat, aber die sind natürlich sehr, sehr relevant. Jetzt hast du schon einige Projekte betreut und umgesetzt. Gibt es da vielleicht ein paar Projekte, die du uns nennen willst oder wovon du uns erzählen möchtest?
Ich erzähle immer gerne die Geschichte vom Sonnengarten Limberg in Zell am See, weil das unser erstes Projekt war. Das haben wir seit 2016 betreut, über 10 Jahre lang. Auch entstanden aus einer E5-Initiative heraus, also wo auch die Gemeinde sehr energiebewusst war und gesagt hat, wir haben da jetzt ein größeres Baulandsicherungsmodell, das wir da in die Umsetzung bringen wollen. Wie gehen wir das am besten an? Die haben dann auch einen ersten Leitfaden geschrieben, haben dann auch einen Projektentwickler gefunden, der das gemeinsam mit ihnen dann entwickelt hat. Und die haben sich dann sehr schnell geeinigt auf eine Qualitätsvereinbarung, wo sie schon ein bisschen auch verschriftlicht haben, was sie beide wollen. Also der klassische Dialog, der dann auch zu einem Ergebnis geführt hat. Und für die waren diese regelmäßigen Treffen dann am Ende das Wertvollste. Einfach weil die dann am Ende gesagt haben, jetzt habe ich endlich verstanden, warum Gemeinden so sind, wie sie sind. Und die Gemeinde hat das selber gesagt, ich verstehe jetzt, warum der Projektentwickler klassisch das immer so verlangt hat. Und die haben dann wirklich im Rahmen dieses Dialogs viele Dinge gemeinsam entwickelt und auch erstmalig ausprobiert. Also auch erwähnen kann ich da ein Beispiel die multifunktionale Lärmschutzwand. Das war eine Auflage von der Behörde, weil man direkt an der Bundesstraße war, zu Lärmschutzzwecken einfach eine klassische Lärmschutzwand hochzuziehen. Aber die haben eben sich überlegt, wie kann man das besser machen. Und die sind dann wirklich in vielen Diskussionen dann drauf gekommen, wir könnten ja dort kleine Bauwerke integrieren und die dann als Werkstätte nutzen, die man dann gemeinschaftlich nutzen kann natürlich auch. Die haben dort auch einen Radiosender drinnen, der auch einmal in der Woche bespielt wird, Musikräume untergebracht, Abstellräume untergebracht. Und jetzt ist es einfach, da bin ich wieder bei diesen halböffentlichen, öffentlichen Räumen. Das sind wieder Räume, die einen Mehrwert schaffen für die Siedlung dort. Und das wäre sonst einfach eine klassische nackte Lärmschutzwand gewesen.
Also ich glaube, in unserem Gespräch ist jetzt sehr gut rausgekommen, was für ein facettenreiches Thema das ist und wie viele Riesengebiete wir hier irgendwie vereinen müssen. Also ich glaube, wir hätten stundenlang reden können, allein über Mobilität wahrscheinlich. Deswegen gegen Ende würde ich jetzt gern noch mal ein bisschen zusammenfassen. Also du hast sehr viele Herausforderungen angesprochen, mit denen ihr euch beschäftigen müsst. Gleichzeitig glaube ich aber, dass sehr viele Chancen in der ganzen Thematik drinnen sind. Magst du da vielleicht nochmal Schlussworte finden? Was sind deine die größten Herausforderungen und gleichzeitig aber auch die größten Chancen, die wir einfach in diesen Quartieren und Siedlungen haben und uns stellen müssen und dürfen?
Das größte Erlebnis vielleicht, das man bei dieser Siedlungsentwicklung hat, ist Menschen kennenzulernen, mit denen man zukünftig auch gerne zusammenarbeitet, weil jeder, du hast schon ein bisschen erzählt, jeder ist der Spezialist in seinem Thema. Die einen sind die Mobilitätsprofis, die anderen sind die Energieprofis und jeder werkelt vor sich hin, weil das seine Aufgabe ist. Aber im Zuge dieses Dialogs, den wir versuchen zu führen, kommt dann der Gemeindebedienstete mit der Architektin mal in ein Gespräch rein, wo sie überlegen, wie kann man denn daraus jetzt eine schöne Siedlung machen. Und auch die Mobilitätsplaner redet dann mit dem Energieexperten und auch die reden mal. Und der sagt, ich habe so viel Strom und der andere sagt, ich habe so viele Elektroautos. Reden wir uns mal zusammen und versuchen wir das Bestmögliche herauszuholen. Und das, finde ich, ist die größte Chance bei solchen Entwicklungen, einfach über den eigenen Tellerrand hinauszudenken, sich in andere Gewerke reinzudenken und vor allem nicht zu vergessen, für wen man es macht, nämlich die zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohnerinnen von so Wohnsiedlungen oder auch zukünftigen Arbeiterinnen und Arbeiterinnen, die dort ihren Arbeitsplatz haben. Wir verbringen ja die meiste Zeit irgendwo anders und nicht zu Hause. Von dem her geht es auch um die und dass die dann wirklich auch einen Mehrwert haben von dem Ort, wo sie gerade sind. Und von dem her, die Herausforderung ist natürlich, seine Aufgaben, die man hat, gut zu erledigen, im Kostenrahmen, den man zur Verfügung hat, aber auch gleichzeitig die Chance, neue Menschen, neue Themen kennenzulernen, mit denen man gemeinsam was Großartiges entwickeln kann.
Ja, danke dir für diese schöne Zusammenfassung nochmal zum Schluss. Bleibt mir eigentlich nur noch nach unserem Klimaaktiv-Tipp für unsere HörerInnen zu fragen. Hast du uns was mitgebracht?
Ja, natürlich sehr viele Informationsmaterialien, aber die kann man wahrscheinlich auf der Homepage nachlesen.
Können wir auch verlinken in den Shownotes.
Gerne. Ansonsten wäre es, ich weiß jetzt nicht, wo die Hörerinnen und Hörer den Podcast hören, aber einfach mal die Augen aufzumachen, zu schauen, wo man ist, sich zu überlegen, fühle ich mich da wohl oder was wird mir auch noch fehlen, um mich wohlzufühlen. Auch der tägliche Weg in die Arbeit oder von der Arbeit wieder nach Hause. Wo sind die Orte, die Plätze, wo man sich wohlfühlt? Und ist das ein lebenswerter Ort? Ist es eine lebenswerte Siedlung? Und was würde es noch fehlen? Vielleicht habe ich das eine oder andere heute als Idee mitgegeben, was man noch verbauen könnte, so einer Wohnanlage. Ansonsten einfach Augen aufmachen, Ohren aufmachen, auch riechen. Was hört man, was fühlt man? Um zu sehen, was braucht es für eine zukünftige gute Siedlung und für ein gutes Quartier. Ich denke, es ist überall machbar. Gehen wir es an. Die Welt steht uns offen.
Ja, danke für den Tipp. Ich weiß ich schon, was ich heute auf dem Heimweg machen werde. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank für das super interessante Gespräch. Und ich bedanke mich auch ganz herzlich bei unseren Hörerinnen und Hörern und bis zum nächsten Mal. Und damit sind wir am Ende unserer Folge angekommen. In den Shownotes verlinke ich dir Infos zum Thema. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wie immer freuen wir uns über Feedback und eine positive Bewertung in der Podcast-App deines Vertrauens. Bis zum nächsten Mal. Das war der Klimadialog, ein Podcast von Klimaaktiv, der Klimaschutzinitiative des Bundes. Wir unterstützen Menschen, Unternehmen und Gemeinden in ganz Österreich, wirksamen Klimaschutz voranzubringen. Du willst selbst aktiv werden? Du suchst fundiertes Fachwissen oder praxistaugliche Werkzeuge? Dann komm auf unsere Website klimaaktiv.at.